Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
Und bei dem Versuch, sozusagen Länder einzusperren, das hatten die USA mal mit Japan versucht, das Gegenteil dabei rausgekommen ist, nämlich dass die Expansionskräfte, die Aggressivität zugenommen hat.
Guten Morgen, Sigmar Gabriel.
Guten Morgen, Bert.
Nun, die chinesische Regierung kommuniziert ja offen, dass das Land spätestens 2049 das sein soll, was die USA spätestens 1990 geworden sind, nämlich die einzige gleichermaßen ökonomisch wie militärische Supermacht. Das kommuniziert China. Und die USA wollen das natürlich verhindern. Und dieses, sagen wir mal, offene und verdeckte Ringen um die Pole Position hat es mit sich gebracht, das ist jedenfalls mein Eindruck, dass der Wirtschaftsliberalismus als prägendes Moment der Globalisierung ausgedient hat und eigentlich durch Machtpolitik ersetzt worden ist. Drohungen sind an der Tagesordnung. Wenn Deutschland es wagen sollte, Huawei beim Ausbau der G5-Netze nicht zu beteiligen, dann droht der deutsche Botschafter bzw. der chinesische Botschafter in Deutschland damit, dass dann man wohl mit Sanktionen für die deutsche Automobilwirtschaft rechnen müsse. Und um Nord Stream 2 zu verhindern, wird auch schon mal mit der finanziellen Zerstörung des Zielhafens dieser Pipeline auf Rügen geantwortet. Auf sowas ist die EU, die ja eigentlich so ein mehr oder weniger lockeres Bündnis aus mittleren und kleinen Staaten, nicht vorbereitet. Und vor diesem Hintergrund haben Deutschland und Frankreich ja einen europäischen Think Tank beauftragt, der dieser Gemeinschaft ein Waffenarsenal entwickeln soll, um sich glaubhaft gegen eine solche Drohpolitik wehren zu können. Was hältst du davon?
Ja, das ist natürlich alles eine grausame Entwicklung, dieses Tit-for-Tat-Spiel. Aber man muss natürlich sagen, was bleibt der Europäischen Union anderes übrig, als mal zu gucken, was so an Folterwerkzeugen in Europa möglich ist. Aber das ist natürlich ein Verliererspiel für alle Seiten. Für Deutschland allemal, weil wir eben eine Exportnation sind mit einem großen Offenheitsgrad. Wir leben davon, dass es möglichst wenig Handelskriege, möglichst wenig Protektionismus gibt. Aber du hast erstmal mit einer Sache, glaube ich, recht. Diese Laissez-faire-Globalisierung, bei der die Idee war, möglichst soll die Politik sich raushalten. Grenzen für Kapital weg, Grenzen für Daten weg, auch Grenzen für Menschen weg. Der hat natürlich dazu geführt, dass in den entwickelten Industrienationen häufig auch Verlierer entstanden sind, weil ihnen auch jede Form von Sicherheit genommen wurde. Und da ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund dafür, dass es populistische Bewegungen in den Industriestaaten gibt, die vermutlich auch ohne solche Drohgebärden Chinas auf die Idee kommen, doch wieder stärker den heimischen Markt, die heimischen Arbeitsplätze zu schützen. Das mag oft eine Illusion sein, aber wer erlebt hat, dass die Globalisierung im Kern nie in den letzten 30 Jahren die Frage gestellt hat, wie schaffen wir eigentlich Sicherheit, sondern dass es immer darum ging, in Billiglohnländern Arbeit zu verlagern, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sozusagen gegenseitig in Stellung zu bringen, Wettbewerb, jeder gegen jeden, da gibt es eben Teile von Gesellschaft, die dabei die Verlierer waren oder sich zumindest so gefühlt haben. Und die denken über die Frage nach 30 Jahren Öffnung der Grenzen, wo ist eigentlich die Grenze der Öffnung? Das ist die eine Entwicklung. Also eine Globalisierung ohne jede Idee von sozialer Sicherheit und übrigens auch ohne jede Idee von Nachhaltigkeit in ökologischen Fragen und in sozialen Fragen, die ist an ihr Ende gekommen. Und das Zweite ist, dass in der Tat sich die Machtzentren der Welt verschieben. Und man muss ja erst mal sagen, so ein 1,4 Milliarden Volk wie die Chinesen haben natürlich keine Lust, die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkriegs weiter zu akzeptieren. Da waren sie ein Entwicklungsland. Heute sind sie auf dem Weg zu einer führenden Industrienation. Und das verändert natürlich auch die politischen, die ökonomischen, auch die militärischen Gewichte. Das ist die Welt, in die wir jetzt hineingehen. Und ich würde sagen, du hast recht. Es ist wieder die Welt der harten Interessen, in die wir hineingeraten. Und das ist für Europa in mehrerlei Hinsicht eine neue Herausforderung. In der Vergangenheit, wenn solche Konflikte aufgetreten sind, haben wir die im Wesentlichen durch andere austragen lassen, insbesondere durch die Amerikaner. Auf einmal sind unsere früheren Verbündeten aber
Gegner geworden,
partiell unsere Gegner.
Ja.
Das Zweite ist, solange wir sozusagen eine Trennung der Systeme direkt vor Augen hatten, die Sowjetunion, die DDR, den sogenannten Ostblock, da war es klar, wer ist der Gegner, wer ist der Freund. Bei China ist das alles ganz anders. Das ist sozusagen sowas wie eine Art Frenemy, ökonomischer Freund und politischer Antagonist. Also für uns hat sich diese Welt dramatisch geändert. Die Frage ist nur, gibt es eigentlich eine Chance, diese Spirale von gegenseitigen Sanktionen aufzuhalten?
Aber vielleicht noch eine andere Frage, dass Frankreich damit liebäugelt, ist nicht überraschend, nämlich so voll auf der Linie der Marktwirtschaft stand die französische Wirtschaftspolitik ja nicht. Aber es ist irritierend, für mich jedenfalls, dass sich Deutschland daran beteiligt, weil doch gerade freie Märkte eigentlich das Lebenselixier des deutschen Geschäftsmodells des exportgetriebenen Wachstums sind. Dass diese beiden eigentlich unterschiedlichen Wirtschaftskonzeptionen verpflichteten Partner so etwas machen, das ist schon ein bisschen irritierend, jedenfalls in meinen Augen.
Ja, ich gebe dir völlig recht. Ich bin auch nicht so sicher, ob die deutsche Bundesregierung so glücklich ist mit dieser Entwicklung. Aber es gibt bei uns eben auch eine zunehmende Strömung, die merkt man auch im Alltag, wo Menschen sagen, also müssen wir uns eigentlich alles gefallen lassen. Diese Idee, so einen Bürgermeister von Mukran in Rügen mit Sanktionen zu überziehen oder damit zu drohen, weil der schlicht und ergreifend seine Pflicht tut und auch Schiffe versorgt, die dort anlanden. Wenn das jetzt irgendein Schiff ist im Zusammenhang mit der Erdgaspipeline Nord Stream 2, wird ihm angedroht, dass er besser das Land nicht verlässt. Und bis hin dazu, dass Versicherungen vom Finanzsystem abgekoppelt werden sollen, das alles regt die Leute natürlich maßlos auf. Und ich würde sagen, auch zu Recht. Ich versuche, den Gesprächspartnern, die ich in den USA habe, klarzumachen, dass es auch in der Vergangenheit solche Konflikte gegeben hat. Ich meine, 1962 gab es die ersten Sanktionen gegen das Erdgasröhrengeschäft, das Deutschland mit Russland oder der Sowjetunion machen wollte. Und 1980 hatten wir auch Sanktionen. Und trotzdem ist es jedes Mal gelungen, indem man eine breitere Perspektive eingenommen hat und nicht nur auf das einzelne Projekt geschaut hat, zu Kompromissen zu kommen. Ronald Reagan zum Beispiel hat 1980 die Sanktionen gegen das Mannesmann-Röhrengeschäft dann wieder zurückgenommen. Das ist mit dem derzeitigen US-Präsidenten, glaube ich, nicht möglich. Von daher verbindet sich meine Hoffnung damit, dass ein Präsident Joe Biden nicht die Konflikte anders beurteilt. Das, glaube ich, macht er auch. Aber er hat viel stärker, weil er ein außenpolitischer Experte ist, einen Blick darauf, dass das ein Verlustspiel ist für alle, sich sozusagen insbesondere noch mit den eigenen Alliierten permanent mit Sanktionen zu überziehen. Mhm. Und du hast recht, Frankreich verfolgt zum Beispiel seit geraumer Zeit die Idee so einer Border Adjustment Tax für Klimaschutz, für alle Produkte, die aus Ländern nach Europa kommen, in denen kein strenger Klimaschutz herrscht. Das klingt für viele erstmal begeisternd, sondern endlich machen wir was. Das Problem dabei ist, dass die Länder, die wir da nicht reinlassen, sich auch was überlegen werden. Und das Ziel dieser Länder wird nicht Frankreich sein, sondern Deutschland, weil wir am verletzbarsten sind, weil wir so exportorientiert sind, wie du sagst. Wir bauen halt mehr Maschinen, mehr Elektrotechnik und mehr Windmühlen, als wir selber brauchen.
Okay, also das Gleichgewicht des Schreckens ist kein Ideal für dich und für mich auch nicht, aber ich sehe eigentlich ein anderes Problem.
Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da.
Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de.
Ist es denn nicht so, dass bei wirtschaftlichen Sanktionen, die EU ausspricht, so eine Art Einstimmigkeitsregel gefordert ist? Und glaubst du wirklich, dass die anderen Staaten sich so kommentarlos dieser deutsch-französischen Allianz anschließen würden, wenn es denn um Sanktionen ginge?
Nein, das glaube ich nicht. Übrigens bin ich auch noch nicht so sicher, ob es diese deutsch-französische Allianz gibt. Ich meine, auch die Mitglieder des Deutschen Bundestages und die Bundesregierung wird wissen, wo der Wohlstand Deutschlands herkommt und dass wir von offenen Märkten profitieren und nicht von geschlossenen. Aber unterstellt, es käme trotzdem dazu, weil die Stimmungslage so ist, weil Wahlen ins Haus stehen, weil Trump Präsident bleibt, dann habe ich trotzdem Zweifel, ob in Europa beispielsweise mit den Polen und den Balten eine solche Politik durchsetzbar ist. Ich meine, wir haben mal einen großen Konflikt zu meiner Zeit als Außenminister mit der Türkei gehabt, weil der türkische Präsident die Bundesrepublik mit Nazi-Deutschland verglichen hat und so. Und dann bin ich in den Außenministerrat gegangen und habe gesagt, also Leute, das geht so nicht. Wir müssen mindestens mal Projekte anhalten, die mit europäischem Geld finanziert werden, bis sich das hier wieder normalisiert hat. Na, in der ersten Sitzung waren auch alle ganz empört, genau, das müsse man jetzt machen. Und als es dann zur Entscheidung kam, ich übersetze das mal ein bisschen umgangssprachlich, haben die zu mir gesagt, naja, also wir verstehen schon, dass ihr Deutschen da sauer seid und wir würden auch gerne, aber ehrlich gesagt, wir haben doch zu viele Interessen, auch wirtschaftlicher Natur mit der Türkei. Ihr müsst verstehen, ihr seid stark, ihr könnt euch das leisten, wir nicht. Und am Ende stand ich da mit Griechenland und dem griechischen Teil Zyperns, die uns unterstützt haben und alle anderen nicht. Also ich habe meine großen Zweifel, dass die Europäische Union bei einer solchen Sanktionspolitik hart dagegenhalten kann, zumal ja, wie gesagt, auf der anderen Seite auch Folterwerkzeuge existieren. Am Ende, glaube ich, hilft wirklich nur die gute alte Diplomatie. Dafür ist sie nämlich da, solche Entwicklungen zu verhindern. Und wir haben auch in der Geschichte der Welt gar nicht so weit entfernt Situationen gehabt, wo nach dem Versagen der Diplomatie und bei dem Versuch, sozusagen Länder einzusperren, das hatten die USA mal mit Japan versucht, das Gegenteil dabei rausgekommen ist, nämlich dass die Expansionskräfte, die Aggressivität zugenommen hat und nicht etwa abgenommen hat.
Also dann ist deine Ansicht, und die teile ich diesmal, nicht nur diesmal, sondern hier besonders, dass letztlich, was die Taskforce da abgeliefert hat, ist ein wunderschöner neuer Revolvergürtel mit einem ganz hochglanzpolierten Revolver. Aber man darf davon ausgehen,
mit Platzpatronen.
Ja, mit Platzpatronen und dass er ins Schaufenster gehangen wird, aber selten gezogen wird, dieser Revolver. Wenn das der Fall wäre, wäre gut, aber naja, man weiß es nicht.
Nee, man weiß es nicht und man muss ja, das will ich auf der anderen Seite zugeben, man muss ja sagen, irgendwie kann sich die Europäische Union ja auch nicht alles bieten lassen. Also der Eingriff, nehmen wir nochmal dieses Beispiel mit der Erdgaspipeline, ja. Der Eingriff quasi in die Hoheitsrechte deutscher oder europäischer öffentlicher Verwaltung. Mhm. Also da ist einer, der ist ja dann auch im Zweifel Kommunalbeamter oder der leitet eine europäische Behörde, die für die Zulassung dieser Pipeline zuständig ist. Und die halten sich an deutsches und europäisches Recht. Und auf einmal kommen die in die Nähe von Sanktionsbeschlüssen.
Und wird eingesetzt, wenn er sich da Grand Canyon anschauen will.
Ja, das ist natürlich im Kern ein Angriff auf die Souveränität.
Ja.
Die Amerikaner, mit denen ich rede, haben dann aber am Ende doch ein Verständnis, dass ich sage, okay, ihr seid absolut unzufrieden mit dieser Pipeline, da gibt es ja auch in Europa manche, die dagegen sind. Auf der anderen Seite, wollt ihr denn jetzt eigentlich kurz bevor ein neuer, möglicherweise neuer Präsident das Weiße Haus betritt, wollt ihr eigentlich dessen außenpolitischen Spielraum drastisch einengen und die Auseinandersetzung mit Deutschland und Europa auf die Spitze treiben, durch sozusagen jede Woche eine neue Sanktionsidee? Es ist doch, man muss sich ja nicht einig sein über diese Pipeline, aber ich würde doch mal abwarten, bis der im Amt ist und ihm jeden Spielraum lassen, mit Europa und Deutschland zu verhandeln. Denn das hat damals der damalige Außenminister George Shultz seinem Präsidenten Reagan erklärt, hat gesagt, lass uns einfach ein breiteres Feld in den Blick nehmen. Und wenn es dann 5 Punkte gibt, mit denen wir gemeinsame Politik machen und einen Fall, in diesem Fall Mannesmann-Röhren-Projekt, wir uns nicht einigen, dann hat der nicht so eine große Bedeutung, als wenn wir uns ausschließlich darauf konzentrieren. Ich glaube, das kann man daraus lernen.
Könnte es denn sein, dass Trump so als letzte Patrone auf die Aggressivität Europas hinweisen wird mit Hinblick auf diesen Katalog? Könnte das sein, dass er den Spieß umdreht?
Ein bisschen ist meine Hoffnung, dass die Amerikaner so mit sich selbst beschäftigt sind,
dass sie das gar nicht mitkriegen.
Nicht so richtig mitbekommen. Aber in der Tat, er würde, das muss man sagen, er hat ja mal den fürchterlichen Satz gesagt, Europa sei wie China, nur kleiner.
Was die Ökonomie angeht, nicht. Also Ende dieses Jahres werden beide Gebiete, also China und EU, ökonomisch gleich groß sein. So, ja, um die 15 Billionen Bruttoinlandsprodukt.
Er braucht einfach immer einen Feind. Das ist ja das Typische, was Autokraten brauchen. Sie brauchen einen inneren und einen äußeren Feind, damit sie sich an einem Gegner abarbeiten können, er hat ja Angela Merkel so behandelt, als wäre sie seine Gegenkandidatin bei der US-Präsidentschaft. Das ist schon alles ziemlich skurril, aber es gibt eben auch eine starke außenpolitische Position in den USA, die sagen, das können wir so nicht weitertreiben. Übrigens, Biden selbst sagt, wir werden nicht so schnell zurückkommen in bessere Zeiten, weil Trump den außenpolitischen Ruf unseres Landes
derartig ruiniert hat,
dass wir sehr viel Kraft werden aufwenden müssen, dass uns die Welt wieder über den Weg traut.
Okay, ganz andere Frage zum Schluss. Wir haben ja rasant steigende Infektionszahlen. Glaubst du, dass es nochmal einen Lockdown geben wird oder wird man sich versuchen, irgendwie durchzuhudeln?
Nein, ich glaube, wird alles dafür getan werden, dass es dazu nicht kommt. Was es geben kann und ja auch schon gibt, sind regionale Lockdowns. Das, glaube ich, wird es geben. Aber so ein vollständiges Runterfahren der Volkswirtschaft, das weiß einfach jeder, dass wir das nicht überleben. Und übrigens, dass auch das Gesundheitssystem das nicht überlebt. Denn nur eine funktionierende Volkswirtschaft kann ein solches Gesundheitssystem ja finanzieren. Ein Hinweis nur zu unserer Debatte davor. Diese Pandemie hat natürlich auch eine Folge, insbesondere wenn sie länger dauert oder wenn sie in anderer Form alle paar Jahre zurückkehrt, dass das, was zwingend erforderlich ist, um die Welt irgendwie beieinander zu halten, nämlich Reisen, Konferenzen, Gespräche, und zwar nicht
zerbrochen ist.
Genau. Man kann internationale Politik und Diplomatie nicht am Videoscreen machen. Und das ist auch
zumal es ja einen Gewinner dieser Krise gibt, das ist eindeutig China.
So ist es. Deswegen verschärft die Krise den technologischen Wettbewerb auch zwischen den USA und China. Das Problem von Europa ist, wir haben bei diesem technologischen Kalten Krieg 2.0 nichts einzubringen. Das muss sich ändern.
Also mit dem globalen Lockdown würde ich dir recht geben, der ist nicht zu erwarten, dafür viele kleine. Aber was ich mir vorstellen könnte, wenn es denn möglich sein sollte, den geballten Widerstand der Lehrer zu brechen, dass man vielleicht doch die Weihnachtsferien verlängert.
Warum ausgerechnet das uns helfen soll, wo doch offensichtlich aus den Schulen nicht die Gefahren kommen, sondern ich weiß nicht, also dann müsste man ja eher...
Aber du weißt doch, symbolische Politik ist unglaublich wichtig.
Ja, aber dann macht es ja eher Sinn, die Weihnachtsferien zu verkürzen und die Kinder aus den Elternhäusern rauszuholen, wo die Ansteckungen eher stattfinden als in der Schule. Also davon halte ich gar nichts.
Na okay. Ja, dann bedanke ich mich. War ein sehr interessantes Gespräch und ich freue mich auf nächste Woche.
Alles Gute, tschüss.
Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.